Wir haben wieder das Vorrecht, Gottes Wort zu betrachten, es zu lesen und auch dann darüber nachzudenken. Und wir schlagen heute den ersten Kolosserbrief wieder auf, den Brief von Paulus durch den Heiligen Geist an die Geschwister, an die Gläubigen in Kolossee. Und wir lesen heute, damit wir auch den Zusammenhang haben, ab Vers 9, 9 bis 23. Kolosser, Kapitel 1, von 9 bis 23. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis, mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wir haben Gottes Wort gelesen und es ist meine Aufgabe heute, euch uns allen zu helfen, dieses Wort besser zu verstehen. Das kann ich nur erstens durch die Hilfe Gottes und zweitens, wenn der Herr es annimmt um Jesu willen, weil Jesus der hohe Priester ist vor dem Thron Gottes, der sein Blut dem Vater darbringt und um seines Blutes willen, um seines Opfers willen, das heißt seines Todes am Kreuz, für uns betet, dass Gott uns segnet. Wir alle brauchen seine Hilfe, weil, was ich sage, könnt ihr zwar mit dem Verstand vielleicht verstehen, wenn ich schaffe, es gründlich oder einfacher herunterzubrechen, aber in der Bibel wird uns gezeigt, dass Gott unser Herz auftun muss. Gott muss uns Verständnis geben, damit wir Gottes Wahrheiten aufnehmen können, weil unser Verstand unfähig ist, das zu erfassen, was Gott gesagt hat. Denn ich muss es nicht nur mit den Worten verstehen, sondern ich muss verstehen, dass Gott redet und das, was Gott gesagt hat, als Gottes Wort aufnehmen, denn nur dann verändert es mein Leben, nämlich wenn ich darauf im Glauben antworte. Und deswegen wollen wir Gott nun gemeinsam um seine Hilfe bitten. O Herr, wir danken dir, weil wir diesen hohen Priester, den Herrn Jesus, haben, der sein Leben gegeben hat, um ein Schuldopfer, um als Schuldopfer hingerichtet zu werden, um gleichzeitig sein Blut in den Himmel hineinzubringen, sodass wir um seiner Gerechtigkeit willen vor dir stehen dürfen und dir dienen dürfen, obwohl alles in uns begrenzt und befleckt ist. O, wir danken dir, dass du verheißen und versprochen hast, uns um seines Namens willen dennoch zu segnen. Nun sieh, wie dringend wir die Hilfe deines Heiligen Geistes brauchen. Komm du nun und segne uns. Segne uns, indem du uns von unseren Sünden trennst. Segne uns, indem du unsere Augen erleuchtest, indem du uns Verständnis gibst, indem du uns erfüllst mit Erkenntnis deines Willens, indem du uns den Vater offenbarst, indem du uns mit Kraft kräftigst nach der Macht deiner Herrlichkeit, zu dem, wozu du uns berufen hast. So komm doch und heilige diese Zeit durch deine Gegenwart. Amen. Ja, für die, die die letzten Male nicht dabei waren, ich versuche so einen ganz groben Überblick zu geben von dem, was wir gesehen haben, denn wir steigen ja mittendrin ein, heute ab Vers 13. Paulus schreibt also diesen Gläubigen dort in Kolossä, obwohl er selbst nie in Kolossä war. Er kannte einige dieser Gläubigen, aber er schreibt uns in Kapitel 2, dass er in besonderer Weise einen Kampf hat für die, deren Angesicht er nicht gesehen hat. Das heißt, er hat von diesen Gläubigen gehört und nun weiß er, dass diese etwas ganz Besonderes verstehen müssen. Wenn wir den Brief fertig lesen würden, dann merken wir auch, dass er gehört hat, dass manche von ihnen sehr empfänglich waren für manche philosophischen Konzepte. Und das will er beantworten und darauf will er eingehen. Gleichzeitig gab es in jeder Stadt damals jüdische Synagogen. Und es kamen von überall diese jüdischen Lehrer her, die sozusagen eine Mischung hatten, eine Mischung zwischen dem Christentum. Sie haben anerkannt, dass Jesus Christus der Messias ist, aber gleichzeitig haben sie das alttestamentliche Verständnis vom Gesetz nicht verlassen. Und die kamen überall in die Gemeinden hinein und haben von den Christen gefordert, dass sie gewisse Regeln noch einhalten. Eines der bekanntesten, verbreitetsten Ansprüche oder Forderungen von ihnen war, Christen müssen sich beschneiden lassen, um einen Anteil zu haben an den Verheißungen des Volkes Gottes, an den Verheißungen Abrahams. Und so haben sie die Gläubigen in Unsicherheit darüber gebracht und haben gesagt, ihr seid wirklich nur erlöst, wenn ihr auch gleichzeitig diese und diese Bedingungen erfüllt. Und das verunsicherte auch die Christen, die jungen Christen damals in dieser Zeit. Also musste Paulus auch dem eine Antwort geben. Und er wird das alles beantworten, er wird auch noch konkret darauf eingehen, was ihr Problem war. Aber bevor Paulus das tut, sehen wir hier, dass er sehr grundlegend arbeitet. Er zeigt uns im Grunde genommen, dass sie etwas ganz Entscheidendes verstehen müssen und dass das Verständnis dieser entscheidenden Dinge Auswirkungen haben würde, auch auf die Probleme, denen sie in jedem Tag begegnen. Und so beginnt er damit, dass er ihnen zeigt, wofür er für sie betet. Er hat also gesehen, es gibt Merkmale, dass sie wirklich wiedergeboren sind. Epaphras, ein Diener von Paul oder ein Mitarbeiter von Paulus, hat wohl hauptsächlich diese Gemeinde gegründet. Das heißt, er hat dort gepredigt, Gott hat Menschen errettet, die Gemeinde wurde von Epaphras belehrt und Paulus schreibt jetzt diesen Leuten. Er hat gesehen, dass es im Leben dieser Menschen eine Veränderung gegeben hat. Wir werden nachher noch auf ein paar Veränderungen eingehen, aber er spricht zwei Veränderungen besondererweise an, nämlich den Glauben an den Herrn Jesus und die Liebe zu dem Volke Gottes, zu den Heiligen, so werden sie genannt. Heilig heißt nicht, dass sie einen Heiligenschein haben, noch dass sie Heilige von der katholischen Kirche sind, sondern Heilige heißt ganz einfach, dass sie von Gott abgesondert sind. Das heißt, Gott hat sie herausgeholt und Gott hat auf ihr Leben geschrieben, der oder auf dessen Leben, jeder Einzelne ist dann ein Heiliger, wenn Gott über seinem Leben geschrieben hat, der gehört mir. Der gehört mir. Und das ist das, was in besonderer Weise aussagt. Und wenn also Gott Menschen herausholt und darauf schreibt, der gehört mir, und das ist der zweite, über dessen Leben schreibt es auch, und der dritte und der vierte und der fünfte, dann passiert etwas sehr Erstaunliches, nämlich alle die, über die Gott, in denen Gott dieses Werk getan hat, die lieben Gott. Sie lieben den Gott. Sie lieben Gott. Warum? Weil sie erkannt haben, was er Großes in ihrem Leben getan hat. Aber weil das Werk so groß ist und weil sie Gott lieben, lieben sie auch die, an denen Gott das Gleiche getan hat. Deswegen die Liebe zu den Heiligen. Sie sehen, was für ein Wunder Gott an ihnen getan hat und sie sehen, Gott hat das gleiche Wunder auch an den anderen getan. Das verbindet sie. Aber vor allem verbindet es sie, weil Gott das nicht einfach so getan hat in seiner Allmacht, sondern um das zu tun, damit ein Sünder, also ein Mensch, jeder Mensch ist ein Sünder vor Gott, damit ein Sünder Eigentum Gottes und Volk Gottes sein kann, muss Gott seine Sünde wegtun. Gott muss ihn von seinen Sünden trennen. Nun ist es allgemein verbreitet, dass Menschen denken, Gott macht die Augen zu. Er sagt, ich nehme es nicht so ernst, ich bin ja ein lieber und gütiger Gott, also passt schon. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Also muss die Sünde bestraft werden. Er ist der oberste Richter des ganzen Universums. Und er sagt ganz klar, dass er jede Schuld bestrafen wird. Und damit würde Gott ungerecht sein, wenn er einfach Schuld vergibt. Also hat Gott diesen Plan gefasst, dass er die Schuld zwar bestraft, jedoch nicht an denen er die Schuld vergibt. Wie kann er nun die Schuld vergeben und gleichzeitig gerecht bleiben? Sein Sohn wird dafür Mensch, kommt auf die Erde, um als Mensch so für Gott zu leben, wie wir es schuldig sind zu leben. Das bedeutet es, zur Ehre Gottes zu leben. Wie Jesus gelebt hat, bedeutete, das zeigt uns, was ein Mensch ohne Sünde ist, wie wir leben würden ohne Sünde. Und dieses Leben führte der Herr Jesus auf der Erde und wir als Menschen sehen natürlich nur begrenzt, aber Gott selbst gibt mehrmals ein Urteil und sagt, der ist gerecht. An dessen Leben habe ich Wohlgefallen. Alles, was er tut, gefällt mir gut. Und der wird hingerichtet wie der schlimmste Verbrecher. Und Gott bestraft ihn, indem er die Sünden all derer, die an Jesus Christus glauben, auf seinen Sohn legt, auf Jesus Christus legt und sie gerecht bestraft. Das ist, was Gott tut. Und darum, weil er die Sünden bestraft hat, vergibt er dem Sünder. Wem vergibt er die Sünde? Einfach jedem? Nein. Bevor er die Schuld vergibt, zeigt uns die Bibel ganz klar, dass er den Menschen erstmal zeigt, was Schuld ist und wer er ist und wer er vor Gott ist. Weil wir halten uns von uns aus immer als ganz schön rein. Wir finden immer Leute, die schmutziger sind. Ja, ich meine das jetzt auf moralischer Ebene. Wir finden immer Leute, die schlechter sind wie wir, und wir denken, weil es ja Leute gibt, die schlechter sind wie ich, darum sind wir eigentlich noch ganz gut. Ich habe das Beispiel schon oft gebraucht, aber ich finde es so hilfreich. Der eine in Gießen in der Stadt kam gerade aus dem Gefängnis, und dann fragte ich ihn, warum warst du denn da? Er sagte, ich habe einen umgebracht. Aber er fügte sofort hinzu, aber so schlimm bin ich nicht, weil im Gefängnis gab es welche, die haben mehrere umgebracht. Merkt ihr, das ist aber, was wir auf der gleichen Ebene an vielen Stellen auch tun. Wir halten uns für gerecht aufgrund dessen, dass wir andere finden, die in unseren Augen unreiner, ungerechter sind. Gott aber will, dass wir verstehen, wer wir vor ihm sind. Nicht, ob wir uns für gerecht halten, sondern das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, wie sieht Gott uns? Nicht, wie ich mich sehe, sondern wie sieht Gott mich? Einfach, nehmen wir ein einfaches Bild. Du bist blind und schaust in den Spiegel. Wie siehst du dich denn? Oder wenn ich sehen will, ob ich schmutzig bin, muss ich schon die Brille anziehen, um zu sehen, dass ich schmutzig bin. Oder ob ich mich gut rasiert habe. Entscheidend ist also, wie Gott mich beurteilt, nicht wie ich mich beurteile. Und darum führt Gott uns dahin, dass wir uns selbst verstehen, dass wir verstehen, wer wir in den Augen Gottes sind. Um uns dann zu zeigen, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, und das ist sein Gebot für alle Menschen auf der ganzen Erde, Gott gebietet allen Menschen, sein Urteil anzuerkennen und deswegen sagt er, Buße zu tun, seine Schuld, Gottes Urteil, dann anzuerkennen, indem wir zu Gott kommen, unsere Schuld bekennen. Und er gebietet uns, an Jesus Christus zu glauben. Das heißt, er zeigt uns den Erlöser, den er für Sünden getötet hat. Jeder, der in seiner eigenen Gerechtigkeit bleiben will, verwirft diesen Erlöser. Er sagt, Gottes Lösung bringt für mich nichts. Ich brauche sie nicht. Das ist die größte Schuld überhaupt. Aber er sagt uns, er gibt uns die Verheißung, dass jeder, der umkehrt und an Christus Jesus glaubt, Vergebung der Schuld empfängt und ewiges Leben. Das ist genau das. Das sind genau die, von denen er sagt, dass sie Heilige sind. Heilige. Weil Gott hat sie nun herausgeholt aus seinem Reich, aus dem Reich der Finsternis. Reich der Finsternis zeichnet sich vor allem darin aus, dass ich tue, was ich will und trotzdem rein bin in meinen Augen. Zum Licht gekommen ist der verstanden hat, das ist meine größte Sünde, dass ich gegen Gott rebelliere und nun zu Christus komme. Darum lebe ich im Licht. Reich der Finsternis zeichnet sich dadurch aus, dass ich sage, mein Keller ist sauber. Licht zeichnet sich dadurch aus, dass wir das Licht anschalten und merken, es ist alles schmutzig. Aber nicht da bleiben, sondern nun zu dem kommen, dem Herrn Jesus Christus, und sagen, Herr Jesus, das kannst nur du aufräumen. Und er tut es. Er tut es. Er ist sich nicht zu schade dafür. Dafür kam er auf die Erde. Nun gehen wir in den Text hinein. Bevor wir in den Text hineingehen, will ich euch an etwas erinnern. Die Jünger Jesu ruderten mit aller Macht. Der Wind war ihnen entgegen, er wurde stärker, sie hatten den Eindruck, sie kommen überhaupt nicht voran. Das, was normalerweise ein paar Stunden erledigt war, brauchte die ganze Zeit, die ganze Nacht. Als es schon langsam, also das Ende der Nacht kam, sahen sie auf einmal eine Gestalt auf dem Wasser auf sie zukommen. Ich glaube nicht, dass die Jünger an Gespenster geglaubt haben, aber in dem Moment würde uns alle so gehen. Schrien sie vor Angst an Gespenst. Und der Herr rief sie: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und als Petrus das verstand, dann sagt der Herr: Wenn du es bist, wenn du es bist. Wir merken, dieses "wenn du es bist" beinhaltet: Ich kenne dich. Wenn du der bist, den ich kenne. Wenn du der bist, von dem ich weiß, wer er ist, dann befiehl, dass ich zu dir komme. Ihr merkt schon, was er verstanden hat. Wenn also das Jesus ist, der hier auf dem Wasser zu uns kommt, dann kann ich auch aus dem Boot steigen und auf dem Wasser zu ihm gehen. Und der Herr sagt: Komm. Und Petrus geht. Aber es dauert nicht lange, da blickt er weg von Jesus. Das heißt, als er wegblickt von Jesus, bestimmte ihn nicht mehr das, was Jesus ist, sondern ihn bestimmte die Furcht vor den Wellen oder der Wind. Und er fing an zu sinken. Aber selbst da tut er das Richtigste, was ein Mensch tun kann, wenn er genau das, wenn das passiert ist, dass er weggeblickt hat von Jesus. Er schaut zurück zu dem, von dem er gerade gesagt hat: Wenn du es bist, und schreit: Herr, hilf mir. Und der Herr in seinem Erbarmen fasst ihn bei der Hand und holt ihn wieder raus. Eine Begegnung mit Jesus bringt diese Veränderung mit sich. Eine Begegnung mit Jesus bringt diese Veränderung mit sich. Was Paulus hier in diesem Text macht, ist, er macht genau das. Er bringt uns zu einer Begegnung mit Jesus. Wer Jesus begegnet ist, der kommt nicht mit gebügelten Hosen, mit einem gebügelten Hemd, mit gestriegelten Haaren, sondern der kommt wie jemand, der gerade aus einem intensiven Kampf herausgekommen ist. Man sieht überall die Risse, die Wunden, die Flecken und so weiter. Du könntest sagen, jemand, der einem Bären begegnet ist. So sieht der aus, der Jesus begegnet ist. Es verändert alles. Von dieser Veränderung spricht unser Text hier. Jetzt halten wir fest, jetzt gehen wir direkt zum Text. Er sagt hier, dass er betet, dass sie erfüllt werden mit der Kenntnis seines Willens. Warum ist der Wille des Herrn Jesus so wichtig? Dann sagt er weiter, und ich fasse zusammen, es lohnt sich wirklich, auf die einzelnen Aussagen zu schauen, aber dann sagt er, dass ihr des Herrn würdig wandelt. Also, warum soll mein Leben, alles, was ich tue, angemessen sein für den Herrn Jesus? So dass ich ihm in allem wohlgefalle. So, das heißt, dass ich nicht ein paar Dinge tue, dass ich nicht ein bisschen Religion in mein Leben einbaue, dass ich nicht manche Sachen verändere, also manche moralischen Übertritte nicht mehr tue und jetzt ein ganz anständiger Mensch werde. Nein, sondern dass ich seiner würdig wandle, bedeutet, ich lebe entsprechend dem, wie es ihm entspricht. Wer Jesus ist, merkt ihr, darum geht es hier. Also warum ist das so wichtig? Warum soll ich in jedem guten Werk Frucht bringen? Das heißt, die Frage, die sich hier stellt, ist: Warum soll ich nicht nur darauf achten, dass ich gute Werke tue, sondern vor allem darauf achten, dass alles, was ich tue, vor Gott so wertvoll ist, dass er mich in der Herrlichkeit, wenn er kommt, dafür belohnen wird? Und jetzt nehmen wir das, was uns oft vordergründig am schwersten fällt, aber das ist nur, weil wir das viel mehr merken. Warum soll ich ausharren und Langmut haben und solch ein Ausharren und solche Langmut haben, Ausharren heißt, ich halte in schweren Situationen aus, ich bleibe drunter, ich gebe Leute nicht auf, ich bin nicht zornig, schnell zornig, unversöhnlich, sondern habe die Güte und die Langmut Gottes und das noch mit Freuden, nicht einfach so, nicht indem ich meine Zähne zusammenbeiße, sondern indem ich mich noch freue und dankend bin. Also ich lobe Gott in Zeiten der Schwierigkeit, der Not und der Anfechtungen. Freue ich mich, lobe Gott, danke ihm dafür. Warum soll ich das tun? Hier ist die Antwort. Paulus gibt direkt die Antwort. Er zeigt uns eigentlich in dem, was er jetzt schreibt, die Wichtigkeit dieses Gebets, für diese Dinge zu bitten. Wir haben gesehen, es geht hier darum, nicht, dass wir es haben, sondern dass es uns so ein Anliegen ist, dass wir darum flehen und beten und Ausschau halten, darum erhört zu werden. Also du wirst hier nicht verurteilt, dass es dir an Kraft fehlt, Gott in schwierigen Zeiten zu danken und zu loben, auch wenn es verurteilungswürdig ist, dass du murrst und unzufrieden bist und gereizt bist. Aber hier wirst du nicht in erster Linie dafür verurteilt, sondern darum, dass du nicht zu ihm betest. Also mit anderen Worten, es wird hier nicht so sehr verurteilt, dass der Petrus gesunken ist, sondern wenn er dann nicht zurück zum Herrn gekommen wäre und geschrien hätte, Herr, hilf mir, das wäre so verurteilungswürdig. Aber dass dieses Gebet so entscheidend ist, zeigen uns jetzt die nächsten Verse. Warum ist das also? Warum ist dieses Gebet so entscheidend? Warum ist es so wichtig, dass wir an diesen Dingen nicht vorbeigehen? Und ich stelle euch die einfache Frage, nachdem wir also diesen Text betrachtet haben, wie hat es dein Gebet verändert? Wurden das deine Anliegen? Hast du um diese Dinge intensiver gebetet? Wenn nicht, hör gut zu, was Paulus hier sagt. Schaut, warum soll ich des Herrn würdig wandeln? Erstens, ich fasse jetzt das in drei Punkte zusammen, indem ich erstens auf die Vergangenheit schaue, auf das, was Gott getan hat. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier sehen wir, er spricht also zu Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben. Sie waren Sklaven eines Tyrannen. Das Bild ist eindeutig. Das Volk Israel, das Volk Gottes, das die Verheißung hatte, wurde in Ägypten so versklavt, dass der Pharao sie nicht nur schuften ließ nach seinem Willen, sondern als es ihm nicht passte, hat er auch einfach geboten, dass alle Jungs in den Nil geworfen werden, wo sie sterben und gefressen werden. Und sie konnten nichts dagegen machen. Die Herrschaft der Finsternis ist die Herrschaft Satans, ist die Herrschaft der Sünde über den Menschen. Und schaut, er spricht hier die Gläubigen von Kolosse an, weil sie alle diese Erfahrung gemacht haben und sie wussten, er hat mich errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Herrschaft Satans ist eine Herrschaft. Es ist eine Tyrannei, aber diese Tyrannei ist, wie nenne ich das, geschieht unter Betäubung, Betäubung der Sinne. Denn wie tyrannisiert Satan uns durch die Sünde, also wie nimmt er uns gefangen und bindet uns an die Sünde, sodass wir nicht mehr loskommen? Er sagt uns, dass darin das Glück und die Erfüllung zu finden ist. Er sagt uns, tu, was du willst, weil er weiß, du hast ein böses Herz und du neigst zum Bösen. Deswegen sollst du tun, was du willst und nicht, was Gott will. Das ist die Herrschaft der Finsternis. Das sind die Merkmale dieser Herrschaft. Und er zeigt hier, dass die Gläubigen da rausgekommen sind, weil Gott etwas getan hat. Gott ist in ihr Leben hineingekommen und hat sie von Satan befreit. Und er hat sie in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetzt. Nun gehören sie nicht mehr dem Reich, das sich gegen Gott auflehnt, das alles tut, um Gottes Herrschaft niederzureißen, sondern sie gehören nun zu einem neuen König. Sie sind befreit worden, um einen neuen König zu dienen. Es ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir denken oft, das Problem liegt darin, dass es überhaupt Herren und Sklaven gibt. Und viele Leute meinen, das wäre das Erste, was die Bibel auch abschaffen müsste. Aber es ist viel schlimmer. Das Problem ist nicht, dass ich ein Sklave bin. Das Problem ist, wer mein Herr ist. Und alle Menschen auf der ganzen Erde sind Sklaven der Sünde. Warum? Weil sie nicht aufhören können zu sündigen. Und der Tyrann Sünde ist ein schlimmerer Tyrann als jeder Herr dieser Welt, jeder irdische Herr dieser Welt. Wer das versteht, weiß, dass er mehr befreit werden muss von der Sünde als von allen Umständen, egal welche Umstände er ist. Selbst in irgendeinem Arbeitslager ist der größte Tyrann immer noch die Sünde. Die Sünde. Der Satan mit seinen Dienern und so weiter. Und was der Herr macht, er holt heraus, er rettet aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wie macht er das? Vers 14 sagt es deutlich, in dem haben wir die Erlösung. Das Wort hier Erlösung ist das Wort, das für jeden damaligen Zuhörer ganz klar war, das bedeutet ein Loskauf, ein Preis würde bezahlt. Damals gab es nämlich die Sklaven und Sklaven wechselten ihren Herrn. Man ging auf den Sklavenmarkt oder ein Herr brauchte Geld und verkaufte einen Sklaven. Und wie wechselte der Sklave seinen Herrn, den Besitzer, dadurch, dass ein Preis für ihn bezahlt wurde? Und genau das sagt hier das Wort Gottes, nämlich, dass Jesus gekommen ist, um diesen Preis zu bezahlen, freizukaufen von der Herrschaft der Sünde, in die wir uns freiwillig hineinbegeben haben. Und deswegen sagt er, und welcher Preis wurde bezahlt, also wie viel Geld ist dieser Sklave, wird für diesen Sklaven bezahlt? Das Blut Jesu. Es ist der Tod Gottes. Jesus Christus musste am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben. Er musste sein Blut fließen lassen. Warum? Weil Gott gesagt hat, der Sünde Lohn ist der Tod. Das heißt, der ewige Tod, auf ewig verdammt zu sein vom Angesicht Gottes. Und hier kommt Jesus und bezahlt diesen Preis. Er nimmt den Tod auf sich. Er lässt sein Blut, er lässt sich seines Lebens berauben. Das Blut fließt als Opferblut, als Sühneblut vor Gott, um die Sünden wegzuwaschen. Petrus sagt es so, er sagt, das Blut ist wertvoller als alles Gold dieser Erde, als alle Güter dieser Erde. Psalm 49 sagt uns eindeutig, dass alles Geld dieser Erde uns vor Gott nicht versöhnen kann. Welchen Preis willst du Gott zahlen? Und die Frage ist, die Antwort ist ganz einfach, du kannst nichts geben. Und wenn du selbst sterben wolltest, würde es nichts helfen, dein Blut ist unrein. Deine Sünde, dein Blut ist wertlos vor Gott. Warum? Weil es das Blut eines Sünders ist. Dies aber ist das Blut eines Gerechten. Und warum dieses Blut so kostbar ist, oder die Kraft dieses Blutes zeigt sich nämlich darin, Vergebung der Sünden. Die letzte Aussage im Vers 14 ist, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Warum kannst du nicht vor Gott stehen? Wegen deinen Sünden kannst du nicht vor Gott stehen. Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Sünde ist aber nicht einfach das, was wir Sünde nennen, sondern das, was gegen Gottes heiligen Charakter in uns ist. Jede Übertretung des Willens Gottes ist Sünde. Und diese Schuld muss vergeben werden. Ohne Vergebung der Schuld bin ich ein Feind Gottes und Gott ist gegen mich. Und ich bin unter Gottes Zorn ohne Vergebung und Gott wird diese Sünden strafen müssen. Aber was ist, wenn Gott selbst mein Sündenbuch ausstreicht, sodass keine Schuld mehr drin steht? Das hat Gott getan an seinen Kindern. Dazu ruft Gott dich auf und sagt, kehr, komm mit deinen Sünden zu mir. Ich will sie auslöschen. Ich will sie auslöschen. Vergebung der Sünden. Nun, er zeigt uns in Vers 21 nochmal etwas von der Vergangenheit. Er zeigt, dass diese Gläubigen hier, was ihre Haltung war in dem Reich der Finsternis, also in dem Reich der Finsternis kämpften sie natürlich unter dem König der Finsternis. Warum? Weil sie Gott nicht kannten. Deswegen steht auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken. Also fremd von Gott, Feinde Gottes, feindlich gesinnt. Warum? In ihrem Herzen gab es ein Ziel, nämlich Gottes Herrschaft niederzureißen. Deswegen nennen sich so viele Leute Atheisten. Sie wissen eigentlich, dass ein Gott ist. Ihr Gewissen sagt ihnen, dass ein Gott ist. Aber sie schlagen ihn in sich tot. Und wenn ich Gott in meinem Herzen totgeschlagen habe, dann bin ich ein Atheist. Ne? Eigentlich ist es nur, ich leugne eine Tatsache, weil ich sie nicht haben will. Das ist, was hier steht. Also sie waren feindlich. Und diese hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Versöhnt mit Gott sind sie versetzt, herausgeholt aus der Herrschaft des Tyrannen, wogegen sie nichts tun konnten, und sind nun versetzt in das Reich des Sohnes Gottes und des Sohnes seiner Liebe. Der Text geht jetzt einen Schritt weiter und sagt uns, warum dieses Blut so wertvoll ist. Oder wir könnten auch sagen, warum diesem König zu dienen solch eine große Ehre ist. Warum es etwas Besonderes ist, in dem Reich, zum Reich des Lichtes zu gehören. Und alles bündelt sich, obwohl es viele Segnungen dazu noch gibt, bündelt sich in dem, wer Jesus ist. Wer Jesus ist. Warum sollst du seiner würdig wandeln? Warum ist sein Wille so entscheidend? Warum, die Antwort werden wir später noch betrachten, warum soll ich dankbar sein in schweren Zeiten? Warum kann ich damit rechnen, dass er mir alle Kraft geben wird für jede Versuchung? Hier ist die Antwort. Dieser, der sein Leben gab, der gestorben ist, damit ich Vergebung der Sünden habe, der mich errettet hat. Der Petrus sah nicht auf Jesus, sondern er sah auf die Wellen. Liebe Kinder Gottes, auch wir müssen zurückkommen, ihn zu sehen, ihn zu sehen. Nicht nur zu vergessen, was er uns an uns getan hat, woraus er uns errettet hat, sondern auch, wer er ist. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Wer ist Jesus? Merkt ihr, wie zentral Paulus die Anfechtungen der Kolosser beantwortet? Er sagt, liebe Kolosser, ihr habt etwas übersehen. Oder ihr habt von etwas weggeschaut. Oder ihr seid wieder, euer Blick ist trübe geworden. Schaut zurück auf Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gemeint ist, dass in Christus Gottes ganzer Charakter in jeder Hinsicht deutlich wird. Jesus sagt es seinen Jüngern so, wer mich sieht, sieht den Vater. Philippus sagt dann, Herr, zeige uns den Vater, dann ist uns genug. Und Jesus sagt wiederum, Philippus, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, siehst du Jesus. Siehst du Gott? Wie gnädig ist Gott, dass er sich selbst offenbart, indem Christus, der Sohn Gottes, Mensch wird. Wie einfach macht er es uns, ihn zu sehen, ihn zu erkennen? Wie holt er die Herrlichkeit herunter auf einer Ebene, dass wir sie anschauen können und am Leben bleiben? Nämlich in Christus. Wenn hier steht, der Erstgeborene über aller Schöpfung, dann ist Erstgeborene ein Titel, nicht was wir denken, das erste Kind von vielen, sondern der Erstgeborene bedeutete, er ist Besitzer, Erbe, ihm gehört's. Ja, in der Generationenfolge von dem Alten Testament, wie wir es haben, bedeutet immer, dass der Erstgeborene der ist, der alle Rechte, alle Macht, alle Gelder, alle Verantwortung des Hauses trägt. Das ist der Erstgeborene. Das ist Jesus. Der Himmel ist sein Himmel. Er herrscht über alles, kann er sagen, obwohl Gott und der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist da ist. Drei Personen. Und trotzdem, es ist ein Gott, sagt die Bibel. Es ist ein Wunder, aber ihm gehört alles. Das ist, warum er der Erstgeborene ist. Es gibt noch einen zweiten Grund, das werden wir später sehen, warum er der Erstgeborene ist. Aber hier ist etwas deutlich über alle Schöpfung. Das heißt, die ganze Erde ist sein Besitztum. Der Himmel ist sein Besitztum. Der ganze Kosmos, selbst die Dämonen und alle Engelwelten gehören ihm. Deswegen über alle Schöpfung. Alles, was es irgendwie existiert, gehört ihm. Denn in ihm, und es geht hier noch weiter, sagt, in ihm ist alles erschaffen worden. Das heißt, was Gott getan hat, hat er in ihm getan. Was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Das ist uns ein bisschen fremd, was hier steht. Aber wir müssen uns so vorstellen, wenn wir, jeder, der so ein bisschen versucht, Politik zu verstehen, schaut, wo sind die mächtigsten Leute dieser Erde? Wer hat am meisten Macht? Ne, da ist Trump, da ist Kim Jong-un und so weiter. Und wir schauen an dem Sinn, was die gesagt haben, welche Entscheidungen sie treffen, weil wir denken, sie haben die meiste Macht. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja warte mal, aber dahinter gibt es noch eine Schattenregierung, die hat noch viel mehr Macht als diese Leute, also schauen sie auf diese Leute. Aber dann zeigt uns die Bibel, dass Engel und Dämonen noch mehr Macht haben und Dinge bestimmen und beherrschen. Daniel betet und nach 21 Tagen kommt der Engel Gabriel und sagt, der Fürst von Persien stand mir entgegen und es gab einen Kampf im Himmel zwischen den Engeln. Und wir schauen da in ein Geheimnis herein, wo wir sagen, okay, was ist da hier, was ist da wirklich gemeint? Wer trifft denn hier die Entscheidungen? Und schaut, was er hier sagt. Ist das so wichtig, dass du das alles verstehst? Du musst eins verstehen. Über allen diesen Entscheidungen, über allen diesen Kräften herrscht einer. Und der ist Jesus Christus. Warum fürchtest du die darunter mehr? Warum orientierst du dein Leben, deine Entscheidungen mehr nach denen, die untergeordnet sind, als nach dem, der über allem ist? Deswegen erst über all diesen Dingen. Erst der, in dem all dieses besteht. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und jetzt überlege auch das, was es bedeutet. Wenn es für ihn geschaffen ist, dann bedeutet es, du bist für ihn geschaffen. Nicht für ihn zu leben, das bedeutet nicht, dass es automatisch dann auch deine Haltung ist, aber es bedeutet ganz einfach, nicht dafür zu leben, wofür ich geschaffen bin, bedeutet, gegen Gott selbst zu rebellieren. Ich sage, wer bist du, o Christus, dass ich mich nach dir richten sollte? Das ist die Aussage. Also eine Aussage der Rebellion. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, der, auch die sich gegen seine Herrschaft weigern und nicht anerkennen, dass sie für ihn erschaffen sind, weil sie ständig für sich leben und immer die Frage stellen, was habe ich davon? Merken nicht, dass sie von ihm erhalten werden. Ihr Leben, sie leben so lange, solange Gott es will. Über ihre Gesundheit, über ihr Glück, über ihr Unglück. Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet er. Und es ist das Allertörigste überhaupt, ihm nicht die Ehre zu geben. Aber hier bringt er die Gotteskinder dahin, wieder ihn über allem zu sehen. und sich neu ihrer Bestimmung hinzugeben, wenn ich also für ihn jetzt sogar noch erfahren habe, dass er mich aus der Herrschaft, aus dem Heerlager, dem Kriegsheer gegen Gott herausgeholt hat und die Überbestimmung über das Kriegsheer gegen Gott ist ewiges Verderben. Und jetzt hat er mich herausgeholt und das Reich des Sohnes seine Liebe versetzt und die Bestimmung des Reichs, der Kinder des Reiches ist ewiges Leben, ewiges Anschauen seiner Herrlichkeit. Nun hat er das getan. Ich muss doch zurückblicken und sagen, er ist es, für den ich lebe. Er ist es doch, um den es geht. Und darum schreibt Paulus das hier. Alles besteht in ihm. Und jetzt geht er einen Schritt weiter, und er ist wichtig, dass wir ihn auch anschauen. Also nicht nur, wer er ist, der König aller Könige, der Herr aller Herren, alle Mächte, alle Reiche, alle Gewalten sind ihm unterordnet. Es gibt keinen König, der bestehen wird. Sie alle werden am Ende ihre Knie beugen müssen. Daniel hat das sehr schön gesehen. Da war das Bild und die größten Reiche waren in diesem Bild verkörpert. Und er sagt, es löste sich ein Stein und dieser Stein zerschmetterte das ganze Bild. Gemeint ist, dieser Stein, von Gott gelöst, wird alle Reiche zerschmettern und wird einzig und alleine sein. Nur dieses Reich wird bestehen. Gottes Aussage ist klar, der König ist eingesetzt. Es ist der Herr Jesus Christus. Das Ende ist auch klar. Alle anderen Herren, Könige, Mächtige werden zerschmettert. In welchem Reich kämpfst du? Zu welchem Reich gehörst du? Rufe Gott an, dass er dich rettet aus der Herrschaft der Finsternis und der Sünde. Aber liebe Kinder Gottes, hier kommt es für uns, ist es so wichtig, dass wir uns neu vor Augen halten, wir leben als Kinder des Lichts inmitten, im Moment noch, inmitten der Herrschaft der Sünde. Aber unser Leben soll proklamieren, dass wir Kinder des Lichtes und des Reiches sind. Und das können wir nur, wenn unsere Blicke den sehen, der sagen kann, komm, komm auf dem Wasser. Und es ist so wichtig, dass wir ihn sehen und sagen, Herr, wenn du es bist, wenn du es bist. Und es ist er, um den es geht. Und weil er der ist, der über alle Macht ist und über alle Herrschaft und über jedes Königtum, darum darf ich für ihn leben. Darum brauche ich Menschen nicht zu fürchten. Darum brauche ich Dämonen nicht zu fürchten, noch den Satan zu fürchten, sondern nur einen zu fürchten, den. Und mein Leben muss ausgerichtet werden von ihm. Schaut, darum ist das Gebet so wichtig. Kommen wir zurück zum Gebet. Lies es unter dem Aspekt nochmal und sag, Herr, wie entscheidend ist es, das zu beten. Aber schaut, es gibt noch einen weiteren Grund. Das ist der dritte Grund, den wir heute ansprechen wollen, ist. Und das ist der. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Dieser ist solch eine Verbindung mit seinen Kindern eingegangen, dass die, die wir vorher als Heilige beschrieben haben, nicht nur Heilige sind, sondern sogar Glieder am Leibe Jesu. Er hat sich so mit ihnen vereinigt, dass er sich selbst nicht mehr als vollkommen anschaut, ohne dass er seine Gemeinde mit hineinnimmt. Deswegen ist das Bild, er ist das Haupt, also er ist der Kopf, und die Gemeinde ist sein Körper. Also die Gemeinde ist der Leib des Herrn Jesus. Liebes Kind Gottes, dein Haupt ist Christus und du bist Glied an ihm. Das hat nicht nur etwas von meiner Stellung, mit meiner Stellung zu tun, das hat etwas mit seiner Beziehung zu mir zu tun. Wenn du deine Hand aus Versehen verbrannt hast, dann sagst du nicht, meine Hand hat sich verbrannt, sondern du sagst, ich habe mich verbrannt. Ich habe mich verbrannt. Ich habe mich verletzt. Epheser 5 lehrt uns, dass Jesus seine Gemeinde so betrachtet. Jeder Schmerz seiner Kinder ist sein Schmerz. Jede Not seiner Kinder ist seine Not. Es sind seine Glieder. Als Paulus die Gemeinde Gottes verfolgte, sagte er Jesus nicht, warum verfolgst du meine Kinder, sondern Jesus sagt, warum verfolgst du mich, mich? Das ist mein Leib, das sind meine Glieder. Wir merken, es ist etwas so Kostbares zu verstehen, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind, aber vielmehr, dass wir Teil des Sohnes Gottes sind. Er ist das Haupt und wir seine Gemeinde, sein Leib. Und er fügt etwas Entscheidendes hinzu. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Was hier gesagt wird, ist, dass selbst der Tod uns nicht von ihm scheiden kann, denn er selbst war tot und ist auferstanden. Und das bedeutet, dass wie er auferstanden ist, auch wir auferstehen werden, um in Herrlichkeit bei ihm zu sein. Er wird dafür sorgen, dass wir zu ihm kommen, weil er nicht eines seiner Glieder zurücklassen wird. Jesus sagt seinen Jüngern, ich gehe zum Vater und ich will, dass ihr seid, wo ich bin. Merkt ihr, worauf es hier ankommt? Nicht ich schaffe das, nicht du schaffst das, sondern Jesus selbst sagt zu Gott und zu seinen Jüngern, ich will, sein Wille ist es, dass sie bei mir seien. Mit welch einer Sicherheit darf ein Kind Gottes hier als Kind des Reiches, wie wir es letztes Mal gesehen haben, als Schaf mitten unter Wölfen, für ihn leben. Und er sorgt sich um alles. Merkt ihr, wie entscheidend jetzt auf einmal auch das Gebet wird? Gestärkt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Die Worte hier im Griechischen sind schön. Die kennen wir auch. Wir kennen die Dynamitstange. Ne? Das ist für uns unbändige Kraft, Dynamit. In Deutschen, wenn wir es wörtlich übersetzen würden, dann würde es heißen, mit Dynamit dynamitisiert. Das heißt, Gott wirkt so mächtig in seinen Kindern, wie, und jetzt übersteigt es unser Verständnis von Dynamit, nämlich gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Es ist die Kraft, die seiner Macht entspricht. Wie groß war seine Kraft? Was haben wir gesehen? Über alle Himmel, über alle Mächtigen, über alle Throne, über alle Herrschaften, was auch immer wir an Mächten kennen, es ist nichts im Vergleich zu ihm, weil er über allem ist. Und selbst wenn sie sich alle gegen ihn verbünden würden, würden sie doch nichts sein gegen ihn. Aber wozu sollen sie gestärkt werden? Zu allem Ausharren und zu aller Langmut mit Freuden dem Vater danksagend. Zum Lob inmitten von Schwierigkeiten. Bei Herausforderungen drunter bleiben, indem du Gott preist. Bei Nöten Gott preisen. Bei schwierigen Menschen Gott preisen. Bei lang anhaltenden Schwierigkeiten Gott preisen, anbeten, danken. Wozu? Wie kann ich das tun? Indem ich sehe, wer der Herr ist, mein Haupt. Mein Haupt hat entschieden, dass ich durch Schwierigkeiten in seine Herrlichkeit gehe. Aber er empfindet jeden meiner Schmerzen, jede meiner Not, jede meiner Herausforderungen. Und er ist da, um mir alles zu geben, was ich brauche, um ihm in dieser Situation Loblieder zu geben, zu bringen, ihm zu danken, um für ihn zu leben. Schaut, das ist es, was hier steht. Und wir enden heute mit dem Vers 19. Und es gefiel Gott, in ihm alle Fülle zu wohnen. Ich lese in Vers 20 dazu. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wo suchst du die Antwort für deine Nöte? Die Antwort hier, Vers 19, Paulus wird später noch darauf eingehen, deswegen können wir das hier kurz fassen. Wir werden Kapitel 2 noch darauf zurückkommen. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Was sollte dir fehlen, wenn du Christus hast? Kapitel 2 sagt er, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Es gibt nichts, was du nicht in ihm findest. In welcher Herausforderung du auch immer stehst. Wo suchst du? Wo suchst du? Kommt, lasst uns Jesus sehen. Kommt, lasst uns Jesus sehen. Lasst uns den sehen, der gekommen ist, um sein Blut zu geben, um sich selbst als Opfer zu geben und verstehen, dass es nichts gibt, wo er nicht Herr ist. Aber auch nichts gibt für sein Volk, wo er nicht willig ist, alles zu geben, was sein Volk braucht, was auch immer ihre Not ist. Herr, wenn du es bist. Ja, es stimmt. Du bist berufen, ein Leben zu führen, was dem gleichgesetzt ist, was Petrus wollte, auf dem Wasser zu gehen. Es liegt nicht in deiner Kraft. Christsein ist unmöglich. Für Gott zu leben ist unmöglich. Es widerspricht den Gesetzen der Natur. Aber Gott kann. Herr, wenn du es bist, so lasst uns in die neue Woche gehen. So lasst uns auf die neuen Herausforderungen zugehen. Herr, wenn du es bist, befiehl, dass ich zu dir komme. Dann gib, dass alle diese Dinge mein Weg zu dir sind und dass ich auf dich schaue und nicht auf die Wellen. Der Herr segne uns darin. Amen. Ich gebe euch eine Minute Zeit, persönlich zu antworten, da wo ihr Gott antworten müsst auf sein Wort, und dann schließe ich im Gebet. O Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dir nahen dürfen, um Christi willen, in seinem Namen. Und du selbst sagst uns, dass du alles geben wirst, was wir in seinem Namen bitten. Du hast deinen Sohn lieb, du hast ihm alles gegeben, und um seines Namens willen gibst du auch deinen Kindern, was sie brauchen. So lehre uns, dir zu nahen. Herr, darum dürfen wir dich um diese Segnungen bitten. Darum gib uns, mit Kraft gestärkt zu werden. Darum öffne unsere Augen für deine Herrlichkeit. Darum gib uns, dass wir ihn erkennen und die Größe seiner Erlösung und die Versöhnung, die wir in ihm haben und den Reichtum an Gnade, der uns durch ihn zufließt. Aber vor allem lass uns in all unseren Anfechtungen und Herausforderungen ihn auf den Thron sehen, in voller Gewalt und Macht und voller Barmherzigkeit und voller Güte und voller Liebe für sein Volk. Herr, wir bitten dich, für die, die dich nicht kennen, öffne ihre Augen, die Herrlichkeit deines Sohnes zu sehen. Denn er ist König und ihm gehört das Königreich. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. O Herr, wir preisen dich als Kinder des Reiches. Das hast du getan. Wir haben nichts zu rühmen. Du hast dich erbarmt. Du hast die Schuld vergeben. Du hast ihn weggetan. Du hast dich selbst uns zum Freund gemacht. Du hast die Feindschaft hinweggetan. Gelobt sei dein Name. Nun segne uns und fülle unsere Herzen mit Glauben. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.